Was ist denn der Hintergrund? Warum soll der Jugendmedienschutzstaatsvertrag überhaupt novelliert werden?
Gerade vor dem Hintergrund der immer stärker verbreiteten extremistischen Inhalte im Internet, die nicht immer offen auch unter extremistischen Logo verbreitet werden, darf das Thema Jugendschutz im Netz nicht vernachlässigt werden. Wir haben extremen Handlungsbedarf, neben den extremistischen Inhalten auch das, was jugendgefährdende oder kindergefährdende Inhalte betrifft, die im Netz unterwegs sind, die schweren, vor allem psychischen Schaden bei Kindern anrichten können, die Jugendliche auch schwer beschädigen können. Ich denke, das sind ausreichend Gründe genug, sich des Themas Jugendmedienschutzstaatsvertrag noch einmal anzunehmen, das Projekt zu einem erfolgreichen Ende zu bringen.
Was sind denn die zentralen Änderungen, die der Entwurf jetzt vorsieht?
Dem Anbieter soll durch eine erweiterte kostenlose Auktion der auslesbaren Alterskennzeichnung, also dieses Selbstklassifizierungssystem, eine, wie ich finde, relativ einfache Möglichkeit an die Hand gegeben werden, dass er mal selbst den Jugendmedienschutzstaatsvertrag versteht und seinen Pflichten nachkommen kann, wobei er die Kennzeichnung entweder selbst vornehmen kann oder eben ein anerkanntes Klassifizierungssystem verwenden darf. Dann soll eine Privilegierung dergestalt normiert werden, dass von einer Verfolgung nach dem Ordnungswidrigkeitenkatalog wegen fehlerhafter Kennzeichnung bei Verwendung abgesehen wird, sofern keine wiederholte offensichtliche Fehleinschätzung oder offensichtlich unzutreffende Angaben gemacht wurden. Also sprich zu sagen, wenn du dich darum kümmerst, wenn du regelmäßig reinschaust, dann musst du auch keine Angst vor Strafverfolgung haben. Es soll die stärkere Verknüpfung der Prüfverfahren zwischen der Kommission für Jugendmedienschutz, freiwilligen Selbstkontrollen und obersten Landesjugendbehörden erreicht werden. Wir haben mittlerweile so viele Zertifizierungsstellen, die sich um Jugendmedienschutz kümmern, die sich um Kindermedienschutz kümmern, dass es da sinnvoll ist, das zusammenzubringen, insofern, als das nicht gegenseitige oder dass nicht total gravierend verschiedene Zertifizierungen stattfinden, weil ja häufig die Inhalte auch in den unterschiedlichen Medien zumindest ähnlich sind. Es soll der Anbieter die Möglichkeit bekommen, die durch eine Einrichtung der freiwilligen Selbstkontrolle bewertete Altersfreigabe bindend durch die KJM, also das ist diese Kommission für den Jugendmedienschutz, bestätigen zu lassen und letztlich und endlich die Einrichtung, die die obersten Landesjugendbehörden gerade im Jugendmedienschutz favorisieren und eingerichtet haben, nämlich jugendschutz.net, soll auf eine dauerhafte Grundlage gestellt werden. Sie sehen, es ist ein Paket, das sowohl sich versucht, inhaltlich dem Problem zu nähern, als auch organisatorisch den Rahmen dafür zu schaffen, dass Jugendliche und Kinder auch im Internet nicht gefährdet werden.
Also um es auch nochmal zusammenzufassen, die Betreiber von verschiedenen Portalen, Internetangeboten, sind dann dafür verantwortlich zu sagen, meine Inhalte sind zum Beispiel ab 12 oder ab 16 oder ab 18 Jahren. Und wenn sie das nicht ordnungsgemäß machen, müssen sie mit Strafen rechnen.
Das ist im äußersten Fall, ist das genau das, worum es geht.
Sie haben ja gerade selber schon angesprochen, es ist quasi der zweite Anlauf, der erste Anlauf, erfolgte vor 4 Jahren, also 2010. Wie kommt es dazu, dass es jetzt nochmal wieder versucht wird, diese Novellierung da in Angriff zu nehmen?
Weil sich damals ja aufgrund der Tatsache, dass es in einem Land eine Regierung gab, die keine parlamentarische Mehrheit hatte, aus gesetzestechnischen Gründen nicht zu einem Jugendmedienschutzstaatsvertrag kam. Die Probleme gleichwohl immer noch da sind. Wir haben ja Inhalte im Netz, die Jugendliche, die Kinder gefährden. Wir haben extremistische Inhalte im Netz, gerade wenn ich hier in Sachsen schaue. Häufig weiß man nicht mehr, dass eine extremistische Partei hinter dem steckt, was also auf dieser Seite geschrieben steht. Das heißt, die Notwendigkeit ist nach wie vor da, sie hat sich nicht geändert. Und deswegen begrüße ich es sehr, dass sich die Länder jetzt darauf verständigt haben, das Thema wieder offensiv anzugehen und einen Jugendmedienschutzstaatsvertrag abzuschließen.
Das war damals in Nordrhein-Westfalen, wo das gescheitert ist. Was macht Ihnen denn dieses Mal Mut, dass es dieses Mal klappt?
Es macht mir Mut, dass dieses Mal klappt, dass sich in der Sache die Notwendigkeit, das Problem zu lösen, gar nicht verändert hat, sondern dass wir tatsächlich mit dem, was wir im Netz machen können, mit dem, wie wir auch eben entsprechende Inhalte zertifizieren können und denjenigen, der Inhalte selbst ins Internet einstellt, auch zu einer Verantwortung ermuntern, dass diese Notwendigkeit nach wie vor besteht. Das heißt, der sachliche Zwang zur Einigung ist nach wie vor gegeben. Und ich glaube, es ist auch einsichtig, dass wir ein System finden müssen, wo Kinder und Jugendliche zumindest einen minimalen Schutz im Internet erhalten.
Bürger sollen sich dieses Mal beteiligen können. Sie können im Internet diesen Entwurf diskutieren und auch ergänzen, so wie ich das verstanden habe. Inwiefern haben diese Kommentare und Vorschläge dann Einfluss auf die Änderung des Staatsvertrages?
Also wir machen eine Online-Konsultation und die wird natürlich dann entsprechend auch ausgewertet. Und es gibt sehr interessante Diskussionen, die wir dann auch berücksichtigen werden, soweit wir der Auffassung sind, dass wir es nicht bedacht haben. Ich kann Ihnen die Beispiele der Beteiligung mal nennen. Wir haben also mit Stichtag gestern war es, glaube ich, 74 Teilnehmer gehabt, 65 Bewertungen, 147 Kommentare. Die Teilnahme steigt. Im Durchschnitt werden 2 Kommentare verfasst. Wir haben einen Fragenkatalog eingestellt ins Internet. Wir stellen fest, dass insbesondere ganz bestimmte Fragen, einzelne Fragen, das sind die Fragen 1, 7 und 10, dort also besonders gerne beantwortet werden. Die Kommentare sind da. Es sind teilweise auch ganz einfache Fragen zur Netzneutralität. Es sind aber auch typische Fragen, die sich bei einem Blog ergeben, der sich ja ständig verändert, wie man dort also den Jugendschutz entsprechend gewährleisten soll. Und ich glaube, dass es gut ist, wenn wir im Rahmen einer Online-Konsultation auch die Netzgemeinde ein Stück mit einbinden. Denn letztlich geht es ja um diejenigen, die im Netz unterwegs sind und dort Inhalte einstellen.
Sie sprechen jetzt gerade die Blogs an und dass sich eben da Inhalte ständig verändern. Da gibt es Inhalte, die sind sicherlich unter Jugendschutzaspekten unbedenklich und dann wieder werden vielleicht zum Beispiel Pornoseiten thematisiert, weil darüber geschrieben und darüber gesprochen wird. Das wäre dann die Freigabe ab 18. Wie soll das denn dann gewährleistet werden, dass ein privater Betreiber tatsächlich dann immer seiner Pflicht nachkommt, die Inhalte richtig zu klassifizieren?
Also gewährleisten kann es derjenige ja nur selbst. Das heißt, auch derjenige, der einen Blog betreibt, muss auf diesen Blog ab und an draufschauen und muss also sehen, dass in diesem Blog nicht Inhalte sich verfestigen, die also nachhaltig jugendgefährdend sind. Das ist dessen Aufgabe. Und dann kann er eben die Klassifizierung zum Beispiel über eine entsprechende Einrichtung, wie ich sie vorhin genannt habe, vornehmen lassen. Er kann aber auch einfach dann unter Umständen einzelne Dinge beseitigen, wenn er sagt, es ist zu stark jugendgefährdend. Oder er kann ja auch die Entscheidung treffen, dass er sagt, ich möchte gar nicht, dass Kinder oder Jugendliche das sehen, sondern ich bin der Meinung, dass das so wichtig ist, der Beitrag so wichtig ist, dass es mir wert ist, dass nur Erwachsene das sehen. Das hängt im Wesentlichen von demjenigen, der einstellt, selbst ab.
Aber viele Blogger leben ja zum Beispiel gar nicht von dem, was sie da machen im Internet und was sie dort schreiben. Und das Ganze ist dann doch mit einem großen Aufwand verbunden, der möglicherweise eben nur für kommerzielle Einrichtungen zu leisten ist.
Gut, aber da muss ich Ihnen ganz ehrlich und offen sagen, Kommerzialität, die jugendgefährdet ist, das geht ja wohl gar nicht. Also wenn jemand sein Geschäftsmodell darauf aufbaut, dass er Inhalte ins Netz einstellt, die für Kinder und Jugendliche jugendgefährdet sind, ich finde, das geht überhaupt nicht. Das sind kommerzielle Modelle, die auch ansonsten nicht möglich sind. Auch im ganz normalen Geschäftsleben können Sie ja nicht an Kinder und Jugendliche pornografische Seiten oder extremistische Schriften verkaufen oder damit also ein entsprechendes Geschäftsmodell machen. Das, was sich dort im Internet abbildet, im kommerziellen Bereich, denke ich, ist am ehesten abzustellen.
Ja, eben, das ist schon klar. Aber ich meine ja eben den privaten Blogger, der jetzt auch mit diesen ganzen Auflagen dann konfrontiert ist und denen nachkommen muss, der dann möglicherweise eben nicht die Manpower und auch die finanzielle Power hat, diesen Aufgaben gerecht zu werden und das zu leisten.
Ja, da habe ich ja also vorhin von dieser Privilegierung gesprochen, dass also von einer Verfolgung nach dem Ordnungswidrigkeitenkatalog wegen fehlerhafter Kennzeichnung bei der Verwendung der Maßnahmen der Selbstklassifizierung oder einem ähnlichen Klassifizierungssystem abgesehen werden kann, sofern also keine wiederholten offensichtlichen Fehleinschätzungen oder offensichtlich unzutreffende Angaben gemacht wurden. Das ist die Erleichterung, die auch der Private hat. Das heißt, wenn er also einmal mit seinem Blog durch eine entsprechende Klassifizierung gegangen ist, er ihn regelmäßig dann auch mal durchschaut und sieht, der driftet nicht völlig in die eine oder andere Richtung ab. Die meisten Blogs haben ja doch ein relativ präzises und ein eingrenzbares Thema. Dann wird er von einem entsprechenden Ordnungswidrigkeitenkatalog, wird er darunter nicht leiden.
Aber deutsche Internetangebote stehen ja nun nicht alleine da. Es gibt einen internationalen Wettbewerb. Haben Sie keine Sorgen, dass dann möglicherweise die deutschen Anbieter benachteiligt sind, weil sie sich an diese Regeln halten müssen, die international nicht gelten?
Also da muss ich Ihnen ganz ehrlich sagen, wenn es um die Verbreitung von jugend- und kindergefährdenden Inhalten an Jugend und Kinder geht, da finde ich, müssen dann auch deutsche Anbieter damit leben, dass sie entsprechend benachteiligt werden, denn das geht einfach nicht.
Und Sie sehen dann auch keinen internationalen Wettbewerbsnachteil?
nochmal, ein internationaler Wettbewerb in der Hinsicht, dass ich sage, wer kann am leichtesten an Kinder und Jugendliche Jugend- oder kindergefährdende Inhalte verkaufen oder dort ein Geschäftsmodell aufbauen, ist für mich kein guter Wettbewerb, er ist ein böser Wettbewerb, egal ob es deutsche oder ausländische Anbieter sind, die das Netz benutzen. Da müssen wir sehen, dass wir immer dagegen vorgehen.
Aber an dieses Material kommt man ja dann trotzdem, weil sie eben nur auf die Angebote Zugriff haben, die hier in Deutschland veranstaltet werden.
Das ergibt sich aus der Natur der Sache.
Wie schätzen Sie denn andere Möglichkeiten ein, also diesen Jugendschutz auf den Weg zu bringen? Also zum Beispiel medienpädagogische Angebote, wäre das nicht eine Alternative?
Es ist keine Alternative, sondern es muss zusätzlich erfolgen. Also wenn Sie gerade hier in Sachsen schauen, was das Kultusministerium an medienpädagogischen Inhalten auch in die Schulen bringt und darüber hinaus auch an Medienpädagogik transportiert wird, das ist ja nicht ein Entweder-Oder, sondern wenn wir das Bewusstsein für Medien und für Medieninhalte stärken, werden wir es auch schaffen, das Bewusstsein bei demjenigen zu wecken, der entsprechende Inhalte generiert. Und das geht eben durch eine verstärkte Bewerbung auch desjenigen, der einstellt, aber eben auch auf der anderen Seite bei Eltern, bei Kindern und Jugendlichen durch medienpädagogische Maßnahmen, durch Schulung, durch Information. Die Verantwortung dafür wird den Eltern gleichwohl nicht genommen, aber die Verantwortung wird auch den Anbietern nicht genommen. Und deswegen gehört Medienpädagogik genauso dazu wie Jugendmedienschutz im Netz.
Wenn wir aber über Filtermaßnahmen sprechen, ist damit natürlich auch immer die Angst verbunden, dass diese technischen Maßnahmen auch missbraucht werden können. Wir haben gerade das aktuelle Beispiel. In der Türkei wurde erst Twitter abgeschaltet, jetzt ist YouTube dran. Teilen Sie solche Bedenken nicht?
Die Bedenken bezüglich der Türkei, Herr Wiese, haben Sie jetzt ernsthaft vor, die deutsche Bundesregierung mit der Türkei gleichzusetzen? Ich meine, dass uns immer der Himmel auf den Kopf fallen kann, ist auch klar. Aber ich denke, dass wir gerade bei uns in Deutschland, und darauf bezieht sich das ja, so reif sind, dass wir mit einer funktionierenden Rechtsprechung das zu verhindern wissen. Also man
muss
die
Türkei ist doch auch ein Rechtsstaat.
Ach, ich habe da zu wenig Ahnung, was dort passiert. Ich kann nur für die Bundesrepublik Deutschland sprechen und ich kann nur das beeinflussen und das beurteilen, wo ich also auch die Möglichkeit habe, politisch zu gestalten. Natürlich, Missbrauch ist immer möglich, aber doch nicht in dem Maße, dass man wegen einer Angst vor einem pauschalen Filter Jugend- und kindergefährdende Inhalte im Netz belässt. Also das, glaube ich, ist nicht zu verantworten. Das muss man vernünftig politisch abwägen.